Ja, einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr gekommen seid zu der Bibelstunde heute mit der zweiten Predigt über die Reihe mit den Jüngern. Und letzte Woche, da haben wir uns gemeinsam angesehen, in welcher Zeit Jesus auf diese Welt kam, was da alles passiert ist in dieser Zwischenzeit, haben gesehen, dass es eine besonders herausfordernde Zeit war, in der das Volk Gottes völlig unterschiedlichen religiösen, aber auch politischen Gruppen unterlegen war und von ihnen beeinflusst wurde auf unterschiedliche Weise. Wir haben gesehen, dass es die Pharisäer gab, die eigentlich einen ursprünglich guten Weg angefangen hatten, sie ein gutes Anliegen hatten, aber letztendlich zu großen Gegnern waren, Glaubens geworden sind. Sie haben das Volk versucht zu verbessern durch ihre eigene Moral und durch Selbstgerechtigkeit. Es gab die Essener, die Bibel sagt nicht viel über sie, aber sie haben sich von allen anderen abgesondert, weil sie meinten, dass sie dann Gott wohlgefällig leben könnten, wenn sie in Selbstkasteiung leben und sich in ihrer Wüstengemeinschaft von allen anderen Menschen absonderten und jeden ausschlossen aus ihrer Gemeinschaft, der einen Fehler gemacht hat. Es gab auch die Zeloten, die durch Gewalt und Terror und Angriffe die Römer verjagen wollten und diese Gewalt auch gegenüber halbherzigen Juden ausübten und sie töteten, immer dann, wenn sich eine Gelegenheit dafür bot. Natürlich, auch wenn ich letzte Woche nicht darauf eingegangen bin, gab es auch die Sadduzäer, die sehr ähnlich waren wie die Pharisäer, mit einigen Glaubensunterschieden. Auf die Gruppe werden wir vielleicht auch hier und da dann nochmal eingehen, wenn sich's ergibt. Nun, heute wollen wir uns die Berufung dieser 12 Jünger ansehen und warum sich Jesus entschlossen hat, 12 Jünger auszuerwählen. Und wir wollen sehen, wie Jesus sie erwählt hat, also nach welchen Kriterien und auf welche Weise. Und wir wollen einen Überblick über diese Jünger bekommen, um einen ersten Blick darauf zu bekommen, wer waren sie? Wie waren die Beziehungen untereinander zwischen den einzelnen Jüngern? Welche Struktur hatte vielleicht die Gruppe auch? Und wie ging das so alles mit sich? Und vielleicht geht es dir so ähnlich wie mir und du fragst dich, wenn du davon hörst, ja, über manche Jünger wissen wir ja eigentlich gar nichts oder fast nichts. Aber ich bin mir sicher, dass wir an jedem Aspekt, in einer jeden Bibelstunde, wo es darum gehen wird, etwas lernen können durch einzelne Lektionen. All diese Männer, sie hatten Lektionen in ihrem Leben, die sie lernen mussten. So wie wir auch Lektionen in unserem Leben haben, die wir lernen müssen. Lebensumstände. Dinge, die in uns sind, Dinge, die außerhalb von uns geschehen, die uns prägen, die uns beeinflussen und gelenkt werden von und durch Jesus Christus. Und heute möchten wir uns vor allem diese Frage anschauen, wie diese Jünger von Jesus erwählt wurden. Mit der ersten Frage natürlich, warum erwählte Jesus? Wir wollen noch einmal kurz in die Geschichte eintauchen, in die Zeit, in der Jesus lebte, um zu sehen, was aktuell passiert, damit wir mehr verstehen, warum es auch notwendig war für Jesus, dass er sich diese Jünger erwählt und damit sie bei ihm sind. Und letzte Woche bin ich bereits darauf eingegangen, dass Jesus in seinem Dienst eine wachsende Feindschaft hatte. Und diese Feinde waren vor allem, ich sag mal, sachkundige Personen, die unterwiesen waren in den Schriften. Es waren die Pharisäer und vor allem auch die Sadduzäer, sie beide gemeinsam, oft werden sie auch als die Schriftgelehrte bezeichnet. Und sie hatten oft einen gemeinsamen Feind, der war Jesus. Oft waren sie auch viel gegeneinander und haben gegeneinander gekämpft und gearbeitet, aber sie hatten auch diesen gemeinsamen Feind Jesus, den sie versucht haben irgendwie zu Fall zu bringen. Nun, diese Feindschaft wurde immer mehr, sie wurde immer größer, sie ist gewachsen. Und das möchten wir uns kurz anschauen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gern schon mal in das Lukas-Evangelium gehen, in Kapitel 5. Wir wollen uns anschauen, wie diese Feindschaft zwischen diesen Schriftgelehrten und Jesus immer größer geworden ist und was auch hierbei der ausschlaggebende Punkt war. Wir fangen mal an in Lukas 5, Vers 17. Dort könnt ihr gerne immer wieder mitlesen. Ich werde die Verse auch sagen und auszugsweise Verse vorlesen. Ab Lukas 5, Vers 17 wird uns berichtet, dass einige Gesetzeslehrer bei Jesus sind und während Jesus dort eben lehrt und Menschen heilt, sie auch dort sind. Und dann kamen einige Menschen zu Jesus und sie wollen einen Gelähmten vorbeibringen und Jesus befindet sich in einem Haus, in das sie nicht hinein können, weil dort so viele Menschen sind. Und dort gibt es keinen Durchring und deshalb gehen sie auf das Dach des Hauses. Es war ein Flachdach, wo man das Dach recht schnell und einfach abdecken konnte. Und sie ließen dann durch die Ziegel hindurch diesen Kranken auf dieser Trage hinunter bis vor Jesus. Und dann heißt es in Vers 20, und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Also was hier passiert ist, Jesus vergibt Sünden. Und die Pharisäer, sie stehen da und sie verstehen gar nicht, was passiert hier eigentlich. Sie denken über diese Aussage nach, aber diese Aussage gefällt ihnen nicht. Weil wenn jemand Sünden vergeben kann, dann hat man den Anspruch, selbst Gott zu sein oder die Autorität Gottes zu haben. Und sie fragen sich, wie kann ein Mensch sowas aussprechen? Aber sie sagen gar nichts, sie denken sich das nur und Jesus sieht in ihre Herzen hinein und er spricht diese Herzen an und versteht, was das Problem ist. Und dass er damit einen Beweis für sich in Anspruch nimmt, Gott selbst zu sein. Und in Vers 24 sagt Jesus dann die Worte zu ihnen, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Tragebett auf und geh in dein Haus. Nach dieser Situation geht Jesus weiter und begegnet einem Zöllner, Levi, den wir auch als Matthäus kennen, einer der Jünger Jesu, und beruft ihn dazu, ihm zu folgen. Und er lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Als Zeichen der Dankbarkeit macht er ein Fest und lädt all seine sündigen Freunde ein. Und auch hier sind wieder die Schriftgelehrten und Pharisäer da und ihnen gefällt das gar nicht. Und es heißt dann in Vers 30, und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Was sie also hier sehen und was sie überhaupt nicht verstehen können, sie murren und sie ärgern sich darüber, wie kann man nur mit dem Abschaum der Gesellschaft zusammen unterwegs sein? Wie kann man nur mit diesen Menschen, die verabscheuungswürdig sind, essen und trinken? Wir müssen verstehen, dass wir, die wir heute hier sind, niemals an so einen Ort gehen würden. Das waren die Menschen, die zu schlimm waren, als dass man irgendwo mit ihnen gesehen werden will. Das waren die Menschen, wenn man mit ihnen gesehen worden wäre, man selbst ausgeschlossen wird oder schief angeschaut wird. Das waren die Menschen, die nicht gegrüßt werden, Menschen, die unbeliebt waren, Menschen, die man als Krankheit der Gesellschaft bezeichnen würde. Niemand wollte mit solchen Menschen etwas zu tun haben und Jesus, er geht in dieses Haus, wo nur solche Menschen sind und er hat Gemeinschaft mit ihnen, er isst mit ihnen und er trinkt mit ihm und ist mit ihnen dort gemeinsam. Und die Pharisäer, sie können das alles gar nicht verstehen und Jesus erklärt ihnen, dass er für die Sünder gekommen ist. Nicht für die, die gerecht sind. Er ist für diejenigen gekommen, die Hilfe brauchen, die ihre eigene Sündhaftigkeit sehen und nicht für diejenigen, die sich selbst für gut halten. Aber die Pharisäer, sie fangen weiter an zu fragen, weil sie es immer noch nicht verstehen und kritisieren ihn weiter. Und dann geht es in Kapitel 6, in den ersten 5 Versen dann darum, dass Jesus mit seinen Jüngern durch die Kornfelder geht und seine Jünger Ehren abpflücken und dann ist schon wieder die Judenpolizei da und die Pharisäer und sie kritisieren ihn, weil sie hier etwas Verbotenes tun. Aber Jesus tut wieder etwas Besonderes. Er erklärt ihnen, dass er über dem Sabbat steht. Er erklärt ihnen, dass er der Herr über den Sabbat ist. Und schon wieder nimmt er sich einen Anspruch auf die Gottheit. Weiter in den Versen 6 bis 11 wird uns dann beschrieben, wie Jesus am Sabbat einen Menschen heilt, der eine verdorrte Hand hat. Und die Schriftgelehrten, sie lauern ihm dort auf, um zu sehen, wird er ihn jetzt heilen oder wird er ihn nicht heilen? Und Jesus weiß natürlich, was hier los ist und stellt den Mann in die Mitte und er stellt eine Frage an all diese Menschen, die dort sind. In Vers 9 heißt es dann, und Jesus sprach aber zu ihnen, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder es zu verderben. Nachdem er auf sie alle ringsum geblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat es und seine Hand wurde wieder hergestellt, wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus antun sollten. Die Reaktion also am Ende dieser Ereignisse, die eine Kette darstellen, ist, sie werden mit Unverstand erfüllt und sie überlegen, was sie mit Jesus tun sollten. Das alles spitzt sich also immer weiter zu, bis die Schriftgelehrten untereinander besprechen, was sie mit Jesus tun sollen. In den Parallelgeschichten der anderen Evangelien, also in Matthäus 12 und in Markus 3, wird hier anders übersetzt, dass die Schriftgelehrten überlegten, wie sie Jesus töten können. Ihr Ziel war also mittlerweile ganz klar, Jesus umzubringen. Er konnte ihre Gedanken lesen und er wusste, was passieren wird. Der Tod war für Jesus nicht eine Überraschung. Er wusste, dass er sterben würde. Er wusste, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten eine ganz klare und bedeutende Rolle haben werden. Und ab diesem Zeitpunkt hat Jesus keine 2 Jahre mehr, bis er am Kreuz hängen würde, um für die Menschen zu sterben. Man kann nicht genau sagen, wie lang, aber schätzungsweise 18 bis 20 Monate waren noch übrig von seiner Zeit des Wirkens. Jesus, er kam nicht in erster Linie, um die Gemeinde zu gründen oder ein Wachstum für die Gemeinde zu bewirken. Später, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, sagt er ihnen mehrmals, er geht nach Jerusalem und dort wird er verraten, überliefert und gekreuzigt werden. Der Weg für Jesus war nicht neu und auch nicht überraschend. Das war der Wille Gottes und Jesus macht das seinen Jüngern immer wieder klar, dass er aus diesem Grund hierher gekommen ist, um für die Sünder zu sterben. Jesus musste sich diese Jünger erwählen. Er musste sich diese Jünger zu sich nehmen, um sie darauf vorzubereiten, dass sie die Aufgabe und den Auftrag bekommen würden, die Gemeinde zu unterweisen, die Gemeinde zu belehren und die Grundpfosten der Gemeinde zu bauen. Durch den Heiligen Geist, der den Weg frei macht. Jesus ist gekommen, um diesen Weg zur Erlösung frei zu machen, nicht um Gemeinden zu gründen und das Wachstum der Gemeinde voranzubringen. Jesus tat nur das und vor allem das, was auch nur er tun konnte und sonst niemand. Gott konnte im Alten wie auch im Neuen Testament die unterschiedlichsten Menschen für die unterschiedlichsten Aufgaben gebrauchen. Doch heute können wir es sehen, Gott kann die unterschiedlichsten Menschen gebrauchen, um großartige Dinge zu tun. Jeden Einzelnen von uns. Aber er konnte keinen Menschen gebrauchen, um ein Opfer darzulegen. Er konnte keinen Menschen gebrauchen. Keiner war gut genug, keiner war reif genug, keiner war ohne Sünde. Es gab nur einen, der es tun konnte und das war Jesus. Und dazu kam er auf diese Welt. Und als dieser Auftrag Jesu abgeschlossen war, fuhr er in den Himmel und herrscht von dort aus über alle Dinge. Die Frage ist also, diese Erfüllung des Willens Gottes kommt immer näher für Jesus und er muss anfangen, sich Jünger herauszunehmen, um sie darauf vorzubereiten, was kommen wird. Um sie darauf vorzubereiten, dass es die Gemeinde geben wird, dass es Menschen geben wird, die Unterweisung brauchen, die Lehre brauchen. Und sie sollten das tun. Sie sollten dafür vorbereitet werden für die Weltmission. Aber warum diese 12? Warum 12 Apostel? Warum nicht 7? Warum nicht 3? Warum nicht 24? Warum nicht 100? Oder 200? Nun, die Zahl 12 muss für die Juden damals schon ein alarmierendes Zeichen gewesen sein, weil für die Juden klar war, 12 verbindet einen immer mit den 12 Stämmen Israels. Und Jesus erklärt an einer Stelle und baut diese Brücke auch zu seinen Jüngern. Und er sagt ihnen in Lukas 22, Vers 29, und ich bestimme euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich, damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Jesus macht an dieser Stelle auch den Jüngern deutlich, dass er ihnen ein Reich übertragen will und seine Jünger bei ihm sein werden und die Stämme Israels richten werden. Nun, Israel hat den Weg des Glaubens schon lange verlassen. Sie haben sich, wie wir letzte Woche schon gesehen haben, Totenzeremonien zugewandt und sie haben keinen wirklich lebendigen Glauben mehr praktiziert. Sie haben nicht mehr wirklich an Gott geglaubt, sondern wandten sich immer mehr dieser toten Religion zu und damit weg vom einzig wahren Gott. Und so wie ihre Führer, ihre Pharisäer und Sadduzäer und all die anderen, waren auch die meisten Juden in diesen toten Zeremonien, in ihrer Werksgerechtigkeit, in ihrer Heuchelei gefangen. Und sie haben sich selber mit ihrer Selbstgerechtigkeit in Sicherheit gewogen, weil sie meinten, ja zum wahren Volk Gottes gehören zu können, also zum physischen Israel. Aber Jesus nennt hier neue Führer, neuen Bundes, die dastehen, in Wirklichkeit glauben, das Wort der Rettung sprechen. Und so gibt Jesus ihnen diesen Platz und weist ihnen diesen Platz zu. Also die Zahl und die Aufgabe war hier bedeutend. Hinter diesem Amt, das sie empfangen sollten, standen sie einerseits mit einer rettenden Wirkung, eine Rettungsbotschaft, die sie verkündigen sollten, das Reich Gottes zu bauen und Menschen dadurch gerettet werden sollen. Und gleichzeitig ist es auch ein Zeichen des Gerichts für Israel gewesen. Aber wie hat Jesus das gemacht? Wie ist Jesus hier vorangegangen in dieser Erwählung seiner eigenen Jünger? Das geht genau an dem Text weiter, den wir bisher schon hatten, in Vers 12. Lukas 6, Kapitel 6, Vers 12. Es geschah aber an diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Was wir also zuerst sehen können ist, nachdem sich alles zuspitzt und nachdem die Feindschaft immer größer wird, zieht sich Jesus an diesen Tagen zurück auf den Berg, um zu beten. Jesus betet für diese Jünger. Er geht auf diesen Berg, um die ganze Nacht durchzubeten. Es geht hier nicht um einen Gebetsspaziergang oder um eine Gebetszeit. Es geht darum, dass Jesus die ganze Nacht im Gebet verharrt. Jesus, er war sehr viel unter Menschen. Er lehrte und heilte beständig und er war ständig dort, wo Menschen auch waren. Sie haben ihn nie in Ruhe gelassen. Er war immer erreichbar für sie. Und das war sicher auch nicht immer einfach. Die meisten Menschen, sie wollten Jesus ausnutzen. Sie wollten Heilungen, sie wollten eine Show, sie wollten Unterhaltung. Aber jetzt zieht Jesus sich zurück in die Einsamkeit. Er geht an einen Ort, wo sich keine Menschen befinden. In Galiläa gab es viele Berge und Hügel und Jesus war dort die ganze Nacht im Gebet, bevor er seine Jünger erwählte. An der Art, wie Jesus damit umgegangen ist, sehen wir ein gewisses Muster in seinem Gebetsleben. Diese Stelle ist nicht die einzige Stelle, die uns berichtet, dass Jesus sich zurückgezogen hat in Einsamkeit, um zu beten, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Es gibt mehrere Situationen, die uns zeigen, dass sich darin ein Muster befindet, wie Jesus auch in gewisser Weise damit umgegangen ist. Etwas weiter vorher heißt es in Lukas 5, Vers 16, er aber zog sich zurück und war in den Wüsteneien und betete. Es scheint im Lukas-Evangelium, aber auch im Markus-Evangelium immer wieder diese Wiederholung zu geben, dass Jesus sich zurückgezogen hat in Einsamkeit, dort, wo keine Menschen waren, um dort Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Jesus tat das öfter. Es scheint eine Gewohnheit zu sein. Nachdem Jesus tausende Menschen gespeist hatte, Markus 6 berichtet davon, zog er sich anschließend zurück ins Gebet. Nicht mal seine Jünger waren dabei. Markus 6, Vers 46. Aber es ist auch erkennbar, dass es nicht nur eine Gewohnheit war, sondern es ganz spezielle Situationen gab im Leben von Jesus, in dem er sich so sehr auf das Gebet konzentriert hatte. Wir können es beispielsweise sehen, in Markus 1, Vers 35. Bevor Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, zieht er sich zum Gebet zurück. Frühmorgens, sagt der Text, zog Jesus sich zurück, als es noch dunkel war. Als die Menschen noch gar nicht aufgestanden waren, da war Jesus schon weg zum Gebet. Dann unsere Stelle natürlich, in Lukas 6, Vers 12, bevor Jesus seine Jünger auserwählt, betet er die ganze Nacht hindurch. Eine so tragende und wichtige Entscheidung. Und er betet die ganze Nacht, bevor er seine Jünger herausruft. Aber auch in Johannes 17 sehen wir, es ist nicht mehr weit, bis Jesus für die Sünden der Menschen stirbt. Und dieses ganze Kapitel hindurch, alle 26 Verse, können wir nachlesen, wie Jesus gebetet hat für seine Jünger, für die Gemeinde. Aber auch in Lukas 22 sehen wir es, im Garten Gethsemane, bevor es soweit ist, dass Jesus überliefert wird, betet er um den Kelch des Leidens, wo es um die Trennung zwischen Gott dem Vater und Jesus dem Sohn geht, wo es um den Zorneskelch geht, die Sünde und die einzige Möglichkeit, wie Menschen gerettet werden können. Und Jesus betet sehr heftig in dieser Nacht. Diese Stellen, sie zeigen uns sehr klar, dass es im Leben von Jesus Situationen gab, gewisse Wegmarker, dass er sich zum Gebet zurückgezogen hat, in eine Gemeinschaft mit seinem Vater und dort Zeit mit ihm verbracht hat. Aber warum betet Jesus, wenn er alle Dinge weiß? Warum betet Jesus für seine Jünger die ganze Nacht hindurch, wenn er doch die Namen weiß? Wenn er doch weiß, wer es sein wird und wer es sein soll? Wenn es doch klar war, im Ratschluss Gottes verankert, Jesus bräuchte doch nicht beten, um eine Antwort von Gott zu empfangen. Ja, und du und ich, wir beten wahrscheinlich oft, ich spreche mal nur von mir, ich bete oft in meinem Leben um Dinge, wo es mir fehlt. Ich bete oft bei Gott um Dinge, in denen ich eine Antwort brauche. Anliegen aus meinem Leben, Anliegen aus dem Leben anderer Menschen, da wo wir Weisheit brauchen, da wo wir Hilfe brauchen, da wo wir Gottes Eingreifen brauchen und wünschen, da beten wir so oft. Aber Jesus brauchte diese Informationen nicht. Jesus brauchte keine Antwort Gottes. Dieses verharrende Gebet Jesu zeigt uns viel mehr, dass es beim Gebet, und das lehrt er uns auch, um so viel mehr geht, als eine Gebetserhörung von Gott zu bekommen. Es geht beim Beten um so viel mehr, als nur eine Information von Gott zu bekommen oder Sicherheit in dem, was wir tun. Mit Sicherheit sprach Jesus auch mit seinem Vater über die Apostel, über jeden Einzelnen. So viel Gewicht und so viel Autorität, wie auf diesen Menschen später lag. Aber er brauchte es nicht. Er brauchte diese Information nicht, sondern er wollte eine intensive Zeit mit seinem Vater haben. Jesus, er war völlig sündlos, er war rein und heilig und wir sind es nicht. Wir sind unvollkommen und uns fehlt es ständig an Information. Wie viel mehr, wenn Jesus, obwohl er sündlos und heilig war, vor dieser Entscheidung, vor diesem entscheidenden Schritt eine ganze Nacht hindurch im Gebet verharrt. Wie viel mehr haben wir es nötig, da uns die Informationen fehlen, da wir noch viel mehr Hilfe brauchen, bei Gott im Gebet zu verharren. Das Gebet ist nicht nur dafür da, liebe Geschwister, dass wir bei Gott um Dinge bitten, um Dinge, die uns fehlen oder die wir brauchen, sondern dass wir mit ihm über Dinge sprechen, die uns beschäftigen. Dass wir ihm völlig natürlich erzählen, wie es uns geht, was uns leicht fällt, was uns schwer fällt, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Dass wir einfach Zeit mit ihm verbringen, einfach Gemeinschaft mit Gott haben. Es gibt einen wichtigen Unterschied, ich stelle das immer wieder fest in meinem Leben, zwischen Besprechungen und einem gemütlichen Abend mit Freunden. Bei einem Abendessen. Bei einer Besprechung bespricht man nur die Agenda und kommt von einem Punkt zum nächsten Punkt und vielleicht gibt es danach sogar ein Ergebnisprotokoll und eine To-Do-Liste. So läuft das meistens auch in den Besprechungen hier in unserer Gemeinde. Aber wie anders ist ein Treffen mit Freunden, bei denen man einfach offen und ehrlich erzählen kann, wo man einfach austauschen kann, wo man auftanken kann, wo man reden kann und hören kann, erzählen kann und erbaut wird durch Gemeinschaft, durch die Anwesenheit von anderen Menschen, die einem gut tun. Nun, wir machen oft den Fehler, dass wir mit Gott eine Besprechung abhalten. Ihm einfach kurz die Dinge sagen, die anstehen und die wichtig sind. Gerne mit Gott kurz unseren Alltag besprechen und ihm dann eine To-Do-Liste unserer Sorgen abgeben. Aber Jesus zeigt es uns hier wieder so neu. Es geht in erster Linie im Gebet nicht darum, dass wir danach schlauer sind und Antworten haben, sondern dass wir Zeit mit Gott verbringen. Und wenn dann die Herausforderungen gerade hoch waren, wie es bei Jesus war, er steht enorm unter Druck. Die Menschen hassen ihn, die Pharisäer wollen ihn töten und er muss sich jetzt Jünger aussuchen, in die er ganz bewusst noch 18 Monate investieren kann, weil durch diese Männer später die Gemeinde gegründet und gebaut werden soll. Die Herausforderungen sind so hoch für Jesus. Umso mehr Zeit wollte er mit seinem Vater verbringen, die ganze Nacht hindurch. Der Blick, den Jesus auf die Menschen hatte, die er auserwählt hat, war so entscheidend. Uns wird berichtet in dieser Gebetsnacht, das sagt Lukas uns, dass Jesus seine Jünger erwählte und er rief sie zusammen, also er rief all die Jünger, die ihm so nachgefolgt sind, zusammen und aus dieser großen Jüngerschar erwählt er 12 Personen. Aber diese 12, die er erwählt, die können gar nichts Besonderes, die können eigentlich gar nichts, zumindest nichts Gutes, Böses konnten sie viel. Sie hatten keine besondere Herkunft, keine besonderen Familien. Jesus erwählte sie nicht, weil sie irgendwelche besonderen Fähigkeiten hatten oder weil sie den geistlichen Gabentest mit 98% bestanden hatten. Jesus erwählte sie auch nicht, weil sie treu waren. Später würden sie ihn alle noch im Stich lassen. Jesus erwählte sie auch nicht, weil sie Gelehrte waren. Keine von ihnen war besonders beliebt im Volk oder konnte irgendwie mit anderen reden und diskutieren. Nein, das war nicht die Gründe, warum Jesus sich entschieden hatte, eine enge Beziehung zu diesen Männern zu haben. Der Grund war, was er mit ihnen eigentlich tun wollte, nicht wegen dem, was sie tun könnten oder wer sie waren. Sie konnten nichts und sie waren niemand. Es waren letztendlich nur Menschen, die einen großen Drang zum Versagen hatten. Jesus erwählte sie, weil er etwas tun wollte. Jesus nahm sie zu sich, weil er etwas erreichen wollte. Er gab ihnen ein besonderes Maß an Gnade und Aufmerksamkeit. Und wann immer Jesus Menschen zu sich zieht und eine Beziehung zu ihnen hat und sie ihn erkennen und sie mit Jesus leben, auch heute, tut Jesus das aus Eigeninteresse, weil er es will, weil er sich dazu entscheidet, weil er ihnen Liebe und Gnade und Zeit gibt. Lasst uns auch noch einen Blick darauf werfen, wer denn diese Männer eigentlich waren, wen Jesus erwählte. Das lesen wir ein Vers später, in Vers 14. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt Zelotes, und Judas, den Bruder des Jakobus, und Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde. Also Jesus erwählt diese verschiedenen Personen aus einer Gruppe, aus einer größeren Gruppe heraus. Wir können leider nicht genau sagen, wie groß diese Gruppe gewesen ist. Aber in Lukas 10, Vers 1 wird uns schon mal bewusst, auch berichtet, dass Jesus einmal 70 Jünger aussandte. Also die Zahl der Jüngerschaft, die ihm nachfolgte, die war sehr groß. Und aus dieser großen Gruppe, Jesus ruft sie alle zu sich, suchte sich 12 Personen aus. Und es gibt 4 Kernstellen, an denen diese Personen aufgelistet werden. Das haben wir einmal in Matthäus 10, in Markus 3, in Lukas 6 haben wir gerade gelesen, Apostelgeschichte 1. Daraus ergibt sich so eine Tabelle. Ich habe es versucht darzustellen. Und wir sehen eine gewisse Struktur, wie diese Apostel dargestellt werden. Die Struktur gibt meistens so ein bisschen vor, wie die Beziehungen untereinander waren. Und jede dieser Aufzählungen führt Petrus als das Oberhaupt auf, als die erste Person. Und ohne Frage, Petrus, wir können es so gut nachlesen in all den Evangelien, war von diesen Männern absolut der Sprecher und der Führer. Wenn Jesus mal ausfallen würde, würde auf jeden Fall Petrus in dieser Zeit das Ruder übernehmen und die Vertretung für Jesus machen. Die ersten 4 Personen bilden so ein wenig eine Einheit. Also wir haben Simon, Petrus, wir haben Andreas, Jakobus und Johannes. Das sind 2 Brüderpaare, die sehr viel zusammen schon vorher erlebt hatten. Das war eigentlich wie ein Freundeskreis. Sie hatten gemeinsam einen Fischerbetrieb und haben zusammen gearbeitet. Und wir können in einigen Geschichten sehen, dass diese 4 Jünger zusammen mit Jesus unterwegs waren und Dinge erlebten, die anderen nicht erlebten. Zum Beispiel war Andreas auch mit dabei bei der Schwiegermutter von Petrus, aber auch bei der Endzeitrede. Und dann gibt es wieder Situationen, wo Andreas nicht dabei ist und nun dieser ganz enge Kreis von drei Jüngern, zum Beispiel bei der Verklärung oder im Garten Gethsemane oder bei der Auferweckung von der Tochter von Jairus, da war dann Andreas nicht dabei, aber nur die anderen drei. Aber diese vier Personen waren sehr wichtig. Wir haben die meisten Berichte von diesen vier Personen. Sie waren wahrscheinlich so die obere Schicht, die den engsten Draht zu Jesus hatten. Die zweite Gruppe, die wird meistens, so gehen wir davon aus, die wird angeleitet von Philippus. Wir können es ein bisschen uns so vorstellen, die Art, wie Personen aufgelistet werden in der Bibel, die zeigt so ein bisschen, die Wichtigsten kommen zuerst. Und so kommt Petrus zuerst mit seinen drei Freunden und anschließend wird uns Philippus genannt, der auch immer, oder so fast, ja, der immer als erstes genannt wird von dieser zweiten Gruppe. Anschließend dann Bartholomäus, der erst in der Apostelgeschichte dann von Thomas überholt wird, warum auch immer. Das letzte Zeugnis von Thomas war nicht das Beste, aber er überholt ihn hier. Matthäus, er war ein Zöllner, ein verhasster Mensch unter den Juden. Mit ziemlich großer Sicherheit war er der Einzelgänger in dieser Gruppe und hat wahrscheinlich nicht gleich von Anfang an ein großes Vertrauen bekommen von den anderen. Dann haben wir außer ihm noch einen Jakobus. Sein Vater hieß Alpheus und der muss entweder ziemlich cool oder ziemlich bekannt gewesen sein, weil jeder das erwähnt, dass das der Sohn von Alpheus gewesen sein muss. Ähnlich wie Matthäus geht es Simon, der ein gewalttätiger Zelot war. Auch er war in einer gewissen Form ein Einzelgänger. Und dann haben wir noch Judas, den Bruder des Jakobus. Er wird unterschiedlich genannt. Er hat auch den Namen Lebeus oder Thaddäus. Ich nenne ihn einfach mal den dreinamigen Judas. Und zuletzt haben wir Judas Iskariot. Der wird in der Apostelgeschichte nicht mehr genannt, weil er da schon tot ist und sich erhängt hat. Aber er wird in jeder Auflistung immer zum Schluss genannt. Mit dem Zusatz, er war auch derjenige, der Jesus verriet. Das sind diese 12 auserwählten Apostel. Und Jesus hatte zu den ersten dreien die tiefste Beziehung. Petrus, Johannes und Jakobus, manchmal Andreas auch noch mit dabei. Die anderen schienen nicht so sehr ein intensives, vertrautes Verhältnis in dieser Tiefe zu ihm gehabt zu haben wie diese drei. Aber jeder Einzelne von ihnen war ein Apostel. Jeder Einzelne von ihnen war dabei, Jesus nachzufolgen und jetzt in diesen engeren Kreis berufen zu werden. Dabei zu sein, während Jesus sie ausbildet, ausrüstet, sie vorbereitet auf all das, was danach kommen würde. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, was hatten diese Jünger überhaupt gemeinsam? Also wie kommt so eine durchgemischte Gruppe zusammen und kann funktionieren? Es war immer nicht so, dass sie sich gelegentlich mal getroffen hätten und viele Dinge miteinander geteilt hätten. Sie waren völlig unterschiedlich, völlig unterschiedliche Personen. Sie waren die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Sie sind mit Jesus überall hingewandert, quer durchs Land. Sie haben in den gleichen Räumen geschlafen. Sie haben das gleiche Essen gegessen. Sie haben die gleichen Gespräche gehabt. Ihre Beziehungen, die sie mit Jesus hatten, waren unterschiedlich. Aber die Begegnungen und das, was sie mit Jesus erlebt hatten, war gleich. Es gab unter anderem drei Dinge, die sie miteinander verbunden hatte. Und es sind eigentlich auch Dinge, die uns heute miteinander verbinden, wenn wir an unsere eigene Beziehung zu Jesus denken. Diese drei Dinge möchten wir heute noch sehen. Einerseits waren sie völlig normal, völlig normale Menschen. Was wir sehen können, ist ihre Normalität. Diese Männer, sie waren keine Überflieger. Die ersten vier Personen waren Fischer. Sie hatten wohl ein kleines, überschaubares Fischerunternehmen und verdienten damit ihr Geld. Das war nicht die schlechteste Arbeit damals, aber es war schon eher ein guter Durchschnitt. Vermutlich waren auch Philippus, Bartholomäus und Thomas Fischer. Zumindest gingen sie dann mit diesen ersten vier, als Jesus gestorben ist, wieder mit, um dieser Arbeit nachzugehen. Es kann also gut sein, dass 7 von 12 vom Beruf Fischer waren. Als Fischer war man nicht besonders angesehen beim Volk, wie zum Beispiel ein Lehrer. Aber man war auch nicht verachtet wie ein Zöllner. Also es ging ihnen angemessen gut, sagen wir mal, völliger Durchschnitt, wie zum Beispiel ein Händler oder ein Bauer. Aber es kann auch gut sein, dass diese sieben Männer sich schon vorher kannten und Freunde waren, weil Fischer nie alleine waren. Sie arbeiteten immer in einem Netzwerk. Sie hatten oft gemeinsame Boote und Tagelöhner und so haben sie oft sich gegenseitig ausgeholfen. Sie waren also aus dem gleichen Holz geschnitzt und hatten einen ähnlichen Alltag. Aber keiner von ihnen war ein Theologe. Keiner von ihnen war gelehrt. In dieser ganzen Zeit der Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten waren sie Außenseiter, die keine Ahnung von geistlichen, theologischen Dingen hätten. Sie heben sich nicht hervor durch irgendwelche Fähigkeiten oder Begabungen. Im Gegenteil, die Evangelien zeigen uns vielfach, dass sie eigentlich Versager waren, dass sie Fehler hatten. Jetzt stell dir einmal vor, du hättest die Aufgabe von Gott bekommen, eine Gruppe zusammenzustellen, die ganze Welt evangelisieren soll. Eine Gruppe zu gründen von Menschen, die fähig dazu sein sollen, in jeden Kontinent zu gehen, sich aufzuteilen und dort Gemeinden zu gründen und sie zum Wachsen zu bewegen. Also ich würde wahrscheinlich quer durch den Kontinent reisen und Männer suchen, die besonders belastbar sind. Ich würde Männer suchen, die sich besonders gut in den Schriften auskennen, die den christlichen Glauben besonders gut apologetisch verteidigen können. Und ich würde mir die mutigsten und treuesten Männer aussuchen, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Aber Jesus sucht sich normale Männer aus. An ihnen war gar nichts besonders. Normale Berufe, normale Familien, normales Verhalten. Keiner aus der religiösen Elite, keiner, der den ersten Platz gewinnen würde beim Bibelverse auswendig lernen. Keiner, der schnell Wahrheiten miteinander verknüpfen könnte. Völlig normale Menschen, so wie du und ich. Sie waren nicht so, wie sie heute oft dargestellt werden auf Bildern und in der Kirchenkunst. Sie waren keine Heiligen, die sich ausgezeichnet hatten vor allen anderen. Sie waren völlig normal. Und daran wird so sichtbar für uns, was Jesus wichtig war. Jesus war in erster Linie nicht wichtig, wer sie waren und was sie konnten. Jesus war wichtig, was er aus ihnen tun wollte. Er wählte sie nicht wegen ihrer Herkunft, wegen ihrem Aussehen, ihrem Charakter oder ihren Fähigkeiten, sondern einfach, weil er es wollte und weil er etwas in ihnen bewirken wollte. Was diese 12 also so sehr miteinander verbunden hatte, war, sie waren so normal. Gott braucht nicht Menschen, die besonders sind. Gott braucht nicht Menschen, die besonders gut sind, die besonders begabt sind, die besonders groß sind oder die besonders aus einer bestimmten sozialen Richtung kommen. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn Jesus dein Herr und Heiland ist und du in der Beziehung zu ihm lebst, dann ist das nicht so, weil du besser bist als andere Menschen. Dann ist das auch nicht so, weil du Dinge kannst, die sonst niemand tun kann. Und das ist nicht so, dass du irgendwie eine besondere Familie hättest oder aus einem besonderen Ort kommst, der dich fähig macht oder würdig macht, sondern weil Jesus es so wollte. Deswegen hast du eine Beziehung zu ihm. Weil er es wollte, weil er dich gesehen und dich geliebt hat, weil er dir die Augen geöffnet hat, weil er dich gerufen hat. Nur deshalb kannst du eine Beziehung zu ihm haben, nur deshalb kannst du in seiner Nähe sein und von ihm verändert werden. Das hat sie verbunden und das verbindet uns heute. Jesus war auch ihr Knotenpunkt. Diese Männer, die bei Jesus waren, die waren so unterschiedlich und sicher auch eigenartig. Jeder Einzelne war eine Person mit einer eigenen Geschichte, mit einem eigenen Leben. Das ist dieser Fischer-Freundeskreis auf der einen Seite. Die kennen sich und die haben lange Beziehungen. Und da gibt es auch die anderen, die Zöllner. Und die Zeloten, die waren Einzelgänger, die hatten kaum Kontakt mit den anderen. Die wurden oft auch, gerade die Zöllner, verhasst und verachtet. Aber auch er wandert einfach mit ihnen mit und ist Teil dieser Gruppe. Keiner von den Jüngern würde freiwillig mit Matthäus dem Zöllner Zeit verbringen, aber jetzt ist er dabei und jetzt sind sie alle zusammen. Dann ist da ein Zelot, ein Typ, der immer ein kleines, gebogenes Messer unter seinem Gewand hat, immer bereit, spontan ein Attentat zu vollbringen. Der schläft dann neben den anderen Jüngern und wandert mit ihm und lebt in der Jüngerschaft Jesu. Also mit dem Simon würde ich ungern streiten, wenn der immer ein Messer unter seinem Gewand hat. Auf der einen Seite waren sie alle völlig normal und das stimmt. Aber es benötigt so sehr eine Kraft, sie alle zusammenzuhalten. Oder besser gesagt eine Person. Und das war Jesus. Die Männer, die hier von Jesus selbst auserwählt wurden, sie könnten niemals in einem Projekt zusammenleben, in so einer Wander-WG. Sie würden es niemals schaffen, zusammenzubleiben. Noch ein Tag, dann hätte wahrscheinlich Simon der Zelot den Matthäus, den Zöllner, umgebracht, weil er ein halbherziger Jude ist und alles wäre vorbei gewesen. Jesus verbindet diese Männer miteinander und deshalb hat es funktioniert. Und wisst ihr, so ist es auch in unserem Leben und so ist es auch in unserer eigenen Gemeinde. Wenn wir einfach nur interessante oder ähnliche Hobbys hätten und Interessen, dann könnten wir zwar zusammen einen Verein gründen und diesen Verein beleben, aber wir würden uns nicht lange lieben und nicht lange dienen. Das, was uns hier miteinander verbindet und uns befähigt, über so viele Jahre zusammen zu sein und zusammen zu leben und zu dienen und uns gegenseitig zu lieben, ist Jesus Christus. Er ist es. Er ist der Knotenpunkt, der alles zusammenhält, an dem alles hängt. In ihm und durch ihn sind wir miteinander verbunden. Das ist der Weg unserer Verbundenheit und unsere Beziehung zueinander. Und das war es auch, was die Jünger bereits miteinander verbunden hat und uns heute verbindet. Und je mehr wir mit Jesus Christus selbst verbunden sind, desto näher können wir auch mit anderen Glaubensgeschwistern verbunden sein. Und je weiter wir von Jesus entfernt sind, desto distanzierter sind wir auch mit anderen Glaubensgeschwistern. Jesus hat sie verbunden. Aber noch eine andere Sache, die sie miteinander vereinte. Jeder einzelne von ihnen musste gebrochen werden. Jesus musste jeden einzelnen von diesen Personen brechen. Wir nehmen oft einfach nur Petrus und wir beleuchten Petrus als Beispiel dafür. Und das liegt auf der Hand, weil es bei ihm so detailliert beschrieben wird und uns von ihm gezeigt wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein jeder von ihnen genau das Gleiche erleben musste. Sie alle, jeder einzelne musste von Jesus gebrochen werden. Sie alle redeten untereinander, sagt die Schrift, wer der Größte von ihnen ist. Sie alle stimmten mit Petrus überein in Markus 14, Vers 31, dass sie Jesus nie verleugnen würden, hat jeder einzelne von ihnen gesagt, sondern für Jesus sterben würden. Petrus hat das ausgesprochen, aber die Schrift sagt uns und alle anderen sprachen ebenso. Und dennoch waren alle dabei, als es darum ging, um Jesus zu halten, zu Jesus zu halten. Aber Jesus sagt zu ihnen dann diese Worte in Markus 14, 27, in dieser Nacht werdet ihr alle an mir Anschluss nehmen, jeder Einzelne. Nur ein paar Verse später, in Vers 50 heißt es dann, und sie flohen alle. Nicht nur einige, nicht nur wenige, alle flohen. Jeder Einzelne musste von ihnen gebrochen werden, damit Jesus sie gebrauchen kann für sein Reich. Sie mussten gebrochen werden in ihrem Egoismus und in ihrem Stolz, indem sie auf sich selbst gesetzt haben. Sie mussten gebrochen werden von ihrer Menschenfurcht und von ihrem geringen Verständnis der Ewigkeit und des Evangeliums, jeder auf seine eigene Weise. Weil Gott niemanden gebrauchen kann, der gut von sich selbst denkt. Weil Gott niemanden gebrauchen kann, der sich selbst für das Wahre hält. Gott braucht keine Menschen, die nicht bedürftig für seine Gnade sind. Wir Menschen sind erst dann nützlich für Gott, damit er uns gebrauchen kann, wenn wir gebrochen sind. Wenn er uns bricht und wir dann empfänglich sind und bedürftig sind für seine Liebe und für seine Gnade. Und dann, wenn Jesus hergeht und uns wieder aufbaut und beginnt mit seiner Gnade und seiner Liebe uns zu füllen und uns in uns immer mehr Raum zu gewinnen und uns damit zu beherrschen, und davon können viele Menschen ein Zeugnis geben, uns so zusammenfügt und uns heilen lässt damit, dann werden wir nützlich für ihn in seinen Händen. Und es gibt viele Menschen, sicher auch viele von uns hier in diesem Raum, die davon ein Zeugnis geben können, von Gott gebrochen worden zu sein, um dann in seiner Gnade und Liebe wieder zusammengefügt zu werden. Viele Menschen könnten ein Lied schreiben darüber oder ein Buch. Das ist heute noch genauso. Oft führt ein Leben, bevor es fruchtbar wird, zuerst in eine Zerbrochenheit hinein, damit der Wiederaufbau kommen wird. Einer, durch den wir das lernen, ist Watchman Nee. Ein gutes Beispiel dafür. Er bekehrte sich mit 17 Jahren und gründete viele Hausgemeinden in China und er schrieb viele Bücher und musste unter anderem für 20 Jahre ins Gefängnis. Und im Verlauf seines Lebens hatte er viele Rückschläge. Früh hatte er körperliche Probleme, Magenbeschwerden, die ihm die Kraft geraubt haben, viele Dinge zu tun, die er eigentlich tun wollte. Er erlebte viele Spannungen und Konflikte innerhalb seiner Gemeindearbeit, die er aufbaute. 20 Jahre lang war er wegen seinem Glauben an Jesus im Gefängnis, wo er einsam und hart arbeiten musste und auch dort starb. Und in den letzten Jahren schrieb er viel auf über das Leben im Geist. Er schrieb auch einige Bücher und er sagt unter anderem folgende Worte: Der größte Feind des Wirkens des Geistes ist der ungebrochene äußere Mensch. Gott muss ihn zerbrechen, damit der innere Mensch frei wird und andere durch uns Christus begegnen. Also diese Lektion musste er lernen und diese Lektion mussten auch die Jünger lernen. Sie waren ganz normale Menschen, so wie du und ich. Was sie besonders machte, war nicht sie selbst, sondern ihre Beziehung zu Jesus, die von ihm ausging, weil er in sie investiert hatte. Damit sich seine Kraft in ihrem Leben entfalten kann, musste er sie brechen. Und auch wir müssen diese Lektion lernen. Auch wir müssen diese Lektion lernen und ich bin mir sicher, dass wir uns immer wieder auch wiedererkennen werden. In den einzelnen Jüngern, in den einzelnen Situationen, die ihnen begegneten. Und ich hoffe und ich bete für uns alle, dass Gott uns dadurch immer wieder neu unsere Lektion aufzeigt, um uns manchmal auch an diesen Bruch zu führen, um uns zu heilen mit seiner Liebe und seiner Gnade, damit wir die Vorzüge und die Kostbarkeit einer tiefen Beziehung zu ihm verstehen und schätzen und lieben lernen. Nächste Woche möchten wir dann mit dem ersten aus der Liste, wir werden die Liste einfach durcharbeiten und wollen uns dann anfangen, mit Petrus zu beschäftigen. Amen.